wenn die Psychiaterin A den Test macht mit der Person, mit der Gefangenen, dann gibt es vielleicht das Resultat von 22 Punkten. Oder? Und nachher macht es eine andere Person und dort gibt es einen Wert von 28 Punkten. Oder? Und jetzt das Problem ist halt, dass wenn jemand zum Beispiel in diesem Test über 25 Punkte hat, dann gilt die Person zum Beispiel als hochpsychopathisch zum Beispiel. Oder? Und das führt dazu, dass eigentlich Straflockerungen überhaupt nicht möglich sind. Aber es ist natürlich völlig absurd, wenn es so Abweichungen kann geben zwischen zwei unterschiedlichen Psychiaterinnen. Gleichzeitig ist das Resultat nachher einfach völlig in Stein gemeißelt. Das kann man eigentlich fast nicht mehr umstoßen.
Maschinen bestimmen unseren Alltag jetzt schon grösstenteils. Sie sagen uns automatisch auf einem Display, wenn wir wieder drauf schauen sollen und etwas lesen und auch was wir zum Beispiel lesen sollen. Und immer vielfältiger wird auch der Bereich der Anwendung, auch dort, wo es um Menschen und ihre Zukunft geht, um Freiheit oder eben als eingesperrt sein. Mit einem Punktesystem von einem Algorithmus wird nämlich geschaut, ob ich eher ein Straftäter bin, der rückfällig wird oder nicht. Zum Beispiel Software für Gefangene, ist der Text von Florian Wüstholz und mit ihm wollen wir jetzt reden. Hallo Florian.
Hallo Simon, schön, dass ich dabei sein.
Ich habe vorher noch nie etwas gehört von dieser Software. Es ist wirklich Neuland für mich, seit ich den Text gelesen habe von dir. Wie bist du auf das Thema gekommen?
Ja, also ich schreibe eigentlich recht viel über Digitalpolitik, also über Fragen, wie man mit digitalen Technologien in der Gesellschaft umgehen soll, was problematisch ist oder gefährlich ist. Und in dem Zusammenhang habe ich auch über die digitale oder digitalisierte Polizeiarbeit recherchiert. Also dort kommen auch Algorithmen zum Einsatz, wo es darum geht, Verbrechen vorherzusehen, also zum Beispiel, wo könnten Einbrecher unterwegs sein, aber auch, welche Menschen sind allenfalls gefährlich, welche muss man quasi bereits bevor sie etwas gemacht haben, ein bisschen im Blick behalten. Und das ist natürlich hochproblematisch. Und dann hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass derige Programme, ganz ähnliche, bereits im Strafvollzug auch zum Einsatz kommen. Also wo es nachher darum geht, gibt es Straflockerungen für Menschen, die eingesperrt sind? Dürfen sie überhaupt rauskommen? Müssten sie allenfalls verwahrt bleiben? Und mir ist recht schnell klar gewesen, dass es ein sehr heikles Thema ist, weil dort sehr schwerwiegende Grundrechtseingriffe auch passieren.
Kommt einem auch gerade wieder die Abstimmung zum PMT-Gesetz in Sinn, wo nicht allzu lang her ist. Das Thema da, finde ich, tönt ein bisschen gruselig. Mit was für einem Gefühl bist du an die Geschichte angegangen?
Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mich eigentlich nichts überrascht hat, weil wir wissen einfach, dass Staaten und Geheimdienste, das ist gerade angesprochen mit dem PMT, die Bevölkerung eigentlich grossflächig überwachen. Der Datenverkehr kann eingesehen werden. Und wir wissen auch, dass Konzerne wie Google oder Amazon unsere Datenspuren im Netz überall sammeln und zu ihren Gunsten eigentlich auswerten. Und in dem Zusammenhang ist es leider auch halt so, dass die schwächsten Mitglieder immer sehr schlecht wegkommen. Also die Tools werden ja meistens von weisse Männer für die Interessen von diesen privilegierten Menschen programmiert. Oder? Und das wird im Strafvollzug, ich gewusst, das wird im Strafvollzug eigentlich nicht anders sein, weil die Gefangenen haben keine Lobby und sie müssen mit dem System kooperieren, weil sonst weitere Sanktionen drohen. Also wenn sie sich nicht anständig verhalten, gibt es keine Haftlockerungen. Wenn sie sich widersetzen gegen irgendwelche Massnahmen oder so, wo sie nicht einverstanden sind, dann wird es sofort als quasi Unverbesserlichkeit oder was auch immer gewertet. Und darum habe ich gewusst, mich wird eigentlich quasi leider nicht überraschen. Ja.
Mir ist lustigerweise als erstes auch noch ein bisschen der Gedanke gekommen, also ich habe das schon vor Jahren mal gelesen, dass China ja so ein Punktesystem hat in der Gesellschaft, dass man je nachdem, wenn man eine gute Bürgerin ist, also wenn man ein bisschen weniger Strafzettel holt beim Verkehr oder irgendwie so, dass man dann einfacher an Hypotheken und Wohnungen kommt und so weiter. Ist vergleichbar mit dieser Dimension? Ist natürlich da jetzt einfach auf den Haftvollzug, auf den Strafvollzug gemünzt bei uns?
Ja, also ich glaube, da muss man schon ein bisschen differenzieren und ein bisschen genau anschauen, weil das System, das in der Schweiz, also die Programme, die in der Schweiz dort im Strafvollzug Anwendung findet, die sind nicht hochkomplex und die sind auch nicht vollautomatisch. Oder? Das sind eigentlich wie so Softwareprogramme, wo Sachen abgefragt werden, dann gibt eine Person einen Wert ein und am Schluss kommt ein Urteil raus. Aber der Algorithmus oder das Programm, das tut noch nicht urteilen, das tut noch nicht quasi bestimmen darüber, was nachher passiert. Das macht immer noch ein Mensch, der nachher das als eine Grundlage nimmt für eine Entscheidung. Oder? Also es ist natürlich nicht so, dass einfach Leute quasi automatisiert da im Strafvollzug durchgetestet werden. Oder? Aber trotzdem muss man, glaube ich, mega gut anschauen, weil der Umgang mit solchen Tools führt halt dazu, dass extrem viel Verantwortung ist für Entscheidungen an die Maschine und an die Algorithmen delegiert werden. Oder? Wenn der Algorithmus sagt, die Person ist gefährlich, dann ist es extrem schwierig zu sagen, nein, das stimmt nicht, ich sehe das anders. Oder? Und das andere ist auch, wenn so ein Algorithmus mal sagt, oder eine Person als gefährlich einstuft, dann haftet der das Label eigentlich fast für immer an. Oder? Weil das hat ja ein Algorithmus gesagt, der Algorithmus wird sich ja wohl nicht irren. Oder? Und das ist, glaube ich, das Gefährliche mehr als jetzt jetzt in der Schweiz zum Beispiel, wo als die nicht unbedingt, dass die Entscheidungen einfach völlig automatisch gefällt werden und durchs Band. Oder? Das ist, glaube ich, mehr der Umgang, der eben sehr, sehr fraglich ist. Ja.
Die anschließenden Tests sollen Fragen beantworten wie: Welche Gefangenen sind gefährlich? Wer muss sich einer Therapie unterziehen und wer könnte nach der Freilassung rückfällig werden und vielleicht eine noch schwerwiegendere Tat begehen? Warum macht man das eigentlich? Also wieso die Software, so eine Software, die dann über die Zukunft von Inhaftierten entscheidet, Florian?
Also erst begebe ich mich natürlich so ein bisschen außerhalb von meinem Expertengebiet, aber ich glaube, das ist recht weit verbreitet, dass in der Gesellschaft ein grosses Bedürfnis nach Sicherheit besteht. Oder? Gleichzeitig wissen wir, dass absolute Sicherheit nicht einmal in einem repressivsten System möglich ist. Und das ist eigentlich auch, das ist immer eine Abwägung. Man nimmt ein bisschen Sicherheit weg und hat dafür ein bisschen mehr Freiheit. Oder? Und der Wunsch, das Bedürfnis nach Sicherheit, ist in meinen Augen, da laufen wir ein bisschen einer Illusion nachher. Und das schlägt sich halt nachher auch im Strafvollzug nieder, oder? Also die Lockerungen vom Strafvollzug, wenn jemand vorzeitig freigelassen wird, das ist ja immer ein Risiko. Und mit jedem Risiko gehen wir natürlich jedes Risiko, das wir eingehen, bedeutet, dass ein bisschen Sicherheit weggegangen ist. Aber das ist einfach normal, so ist das Leben halt. Oder? Und gleichzeitig wird auch jeder Rückfall, also wenn jetzt jemand zum Beispiel freigelassen wird, auch nicht mal unbedingt vorzeitig, sondern einfach wenn die Haftstrafe abgelaufen ist, wenn die Person rückfällig ist, wird das irgendwie als Versagen vom Sanktionssystem interpretiert. Das Gericht ist zu wenig streng gewesen oder man hat zu wenig gut therapiert oder was weiß ich. Aber so, das ist halt einfach ein Teil vom System, dass man nicht kann in die Zukunft schauen kann. Und die Tools, die man jetzt hier anwendet, die Algorithmen, die gaukeln uns eigentlich so wie ein objektives Maß für die Gefährlichkeit vor. Oder? Man hat dann wie so das Gefühl, wenn ein Algorithmus das sagt, dann wird es ja wohl stimmen. Weil es ist nicht einfach jemand, der so ein mit dieser Person geredet hat, sondern es ist ja etwas gemessen worden. Oder? Was man aber vergessen ist, die Algorithmen und die Prognosesysteme, die basieren immer auf subjektiven Wahrnehmungen. Oder? Also jemand redet ja mit dieser Gefangenen und gibt nachher Eingaben. Oder? Und das Tool fragt zum Beispiel, ist die Person ohne Eltern im Haushalt aufgewachsen oder mit wenig Betreuung oder so etwas. Und nachher gibt es irgendwie drei Antworten, ja, ein bisschen und nein oder so. Und das ist natürlich extrem vage und auch extrem so ein Raster, wo einfach mal drüber gelegt wird. Und das kann ja, was heisst ja ein bisschen oder was heisst nein? Muss der Papi drei Stunden am Tag mit ihm Fußball gespielt haben oder lange, wenn er einmal in der Woche mit ihm ins Hallenbad gegangen ist, oder? Und das ist einfach etwas, wo uns Objektivität vorgaukelt, wo aber überhaupt nicht vorhanden ist. Und das Problem ist nachher, dass mit diesen Resultaten werden Verwahrungen, Verschärfungen oder auch Lockerungen gerechtfertigt. Und wenn etwas passiert, ist eigentlich immer so ein bisschen, kann man immer die Schuld eigentlich auf den Algorithmus schieben. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen verkürzt, aber das ist der Groove, oder? Wo ich dort wahrnehme.
Ist es ein Kostenpunkt? Ist es etwas, wo der Strafvollzug weniger Geld kostet?
Das kann ich nicht beurteilen, aber es ist sicher in der Recherche
Effizienzgewinn
das ist sicher immer wieder ein Thema gewesen, dass man sagt, mit diesen Algorithmen können wir einfach alle Leute, die eine gewisse Bedingung, sagen wir mal ein Jahr Haftstrafe haben, die können wir einfach mal durchtesten und dann sehen wir, gerade automatisch, bei welchen Leuten muss man genauer hinschauen, oder? Und das ist natürlich ein Effizienzgewinn in einem gewissen Sinn, aber gleichzeitig heisst es einfach, dass wir Leute aufgrund von so einem von einem komischen Algorithmus einfach mal durchtestet, wo man nicht genau weiss, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Mhm.
Jetzt hast du ja auch mit Kritikerinnen und Kritikern natürlich geredet von dem System und von dieser Geschichte. Vielleicht aber mal grundsätzlich, was kritisieren die so konkret an dem Punktesystem?
Also ich glaube, es gibt drei Hauptkritikpunkte. Das eine habe ich jetzt schon ein bisschen erwähnt, oder? Die Tests sind nicht objektiv. Also das Resultat kann extrem abweichen, je nachdem, wer den Test durchführt, was für eine Psychiaterin das macht. Oder, das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Person, wenn Psychiaterin A den Test macht mit der Person, mit der Gefangenen, dann gibt es vielleicht das Resultat von 22 Punkten. Oder? Und nachher macht es eine andere Person und dort gibt es einen Wert von 28 Punkten. Oder? Und jetzt das Problem ist halt, dass wenn jemand zum Beispiel in diesem Test über 25 Punkte hat, dann gilt die Person zum Beispiel als hochpsychopathisch zum Beispiel. Oder? Und das führt dazu, dass eigentlich Straflockerungen überhaupt nicht möglich sind. Aber es ist natürlich völlig absurd, wenn es so Abweichungen kann geben zwischen zwei unterschiedlichen Psychiaterinnen. Gleichzeitig ist das Resultat einfach völlig in Stein gemeißelt. Oder? Das kann man eigentlich fast nicht mehr umstoßen. Oder? Und nachher das andere habe ich auch schon ein bisschen erwähnt, dass es werden sehr grobe Kriterien und Raster eigentlich eingesetzt in diesen Fragebögen. Und der Zürcher Psychiater Mario Gmür, der sagt zum Beispiel, eigentlich werden da Menschen mit diesen Tools nicht für die Strafen, die sie begangen haben, bestraft. Für die Taten bestraft, die sie begangen haben, sondern für irgendwelche irrelevanten Marotten oder Vorlieben. Also, wenn halt jemand ein bisschen narzisstisch ist, weil er, ja, das kann ja, ich bin auch ein bisschen narzisstisch, oder? Dann ist es sofort etwas Negatives. Aber was die Person vielleicht eigentlich gemacht hat, spielt nachher gar keine Rolle mehr. Und das Dritte, und das ist auch etwas, was sehr schwerwiegend ist, dass eigentlich die Tools, die werden nicht wirklich wissenschaftlich unabhängig überprüft. Also wir wissen eigentlich gar nicht, was die Tools genau messen, ob sie es messen, was wir wollen, und ob sie etwas nachher bringen, also ob sie überhaupt quasi einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn vielleicht bieten oder eine Hilfe im Strafvollzug ist.
Tatsächlich gibt es nur wenige Studien, welche die Aussagekraft von Fortress überprüft haben. 2011 kamen Forschende der Universität Ulm zum Schluss, dass, Zitat, die Gefahr einer Pseudosicherheit bestehe, weil die Ergebnisse je nach Person, welche die Software bedient, sehr unterschiedlich ausfallen können. Das ist ja ziemlich wichtig für den Strafvollzug und die Inhaftierten. Wieso gibt es eigentlich nur so wenig Studien über diese Form?
Darüber kann ich jetzt eigentlich fast nur mehr spekulieren, weil das ist noch schwierig zu beantworten. Aber ein Problem, das ich wahrgenommen habe und das eigentlich in vielen verwandten Bereichen ist, dass eben die Tools, die Software, die sind nicht öffentlich zugänglich. Vielfach handelt es sich dabei um privatwirtschaftliche Entwicklungen, die nachher von der Polizei oder Strafvollzug eingekauft werden. Oder vielleicht einmal gibt es auch Kooperationen, wo sie zusammenarbeiten. Aber die Hersteller, die wollen sich eigentlich nicht in die Karten schauen lassen, weil das ist schon das Produkt, das sie verkaufen wollen. Und gerade bei so einem heiklen Thema, wo es eigentlich um schwere Eingriffe für Menschenrechte geht, wäre es eigentlich Pflicht, dass es völlig transparent muss sein, wie das Programm funktioniert. Oder? Und wenn es halt nicht transparent ist, ist es auch viel schwieriger, Studien unabhängig durchzuführen. Weil dann muss ich immer quasi ich muss Zugang haben zu allenfalls Gefangenen, ich muss Zugang haben zu diesem Programm und ich muss das irgendwie differenziert können auswerten. Und das ist einfach ein extremer Aufwand, wo vielleicht auch einfach das Interesse und das Geld da nicht rum ist. Das ist natürlich auch ein Problem, ja. Mhm.
Bei dir, es klingt nach viel, viel wissenschaftlichen Text, den du hast lesen müssen. Wie schwer ist die Recherche zu diesem Thema?
Also ich bin es zum Glück gewöhnt, mit wissenschaftlichen Texten umzugehen. Von dem her ist es für mich nicht das Hauptproblem gewesen. Die ganze Recherche ist in diesem Bereich ist darum viel schwieriger, dass einfach sehr wenig Transparenz im Repressionsapparat besteht. Oder? Es ist schwierig, an Auskunft zu bekommen, zum Beispiel, welche Tools werden eingesetzt, wo kommen sie zum Einsatz, wie oft, von wem, in was für Fällen. Oder? Und auch eben, wie gesagt, wie die Tools genau funktionieren, das ist nicht transparent. Oder? Und ich verstehe eigentlich nicht, warum Polizei und Strafvollzug sich da so ein bisschen in meinen Augen verstecken oder dass das irgendwie nicht transparent machen, was sie für Werkzeuge eigentlich brauchen. Und meine Vermutung, also das ist jetzt ein bisschen ein Vorwurf, den ich gleich auch mache, ist, dass ihnen vielleicht auch klar ist, dass das alles nicht ganz so super ist, wie man vielleicht gerne hätte.
Das ist eine spannende Auslegung, weil auch gleichzeitig, nehme ich aus dem Text heraus, das Bundesgericht dem Programm ja mal eine Absage erteilt hat, dass man das flächendeckend zum Beispiel könnte einsetzen könnte, Gegenwind, durch genauso algorithmengesteuerte Punktesysteme bei Straftäterinnen und Straftätern. Dürfen wir denn das jetzt einfach so? Also dürfen da Kantone oder die Vollzugsanstalten für sich individuell entscheiden, ob sie so etwas anwenden können oder nicht?
Also, so wie ich das verstanden, ja, weil das Bundesgerichtsurteil, das muss man ein bisschen differenziert oder präzise anschauen, wie sie sagen, einfach das Prognosesystem allein darf die Beurteilung nicht stützen. Oder? Also ich kann nicht zum Beispiel eine Lockerung oder eine Verschärfung von der Strafe nur auf der Basis von so einem Resultat machen. Und das Bundesgericht sagt, man muss eine differenzierte Einzelfallanalyse machen. Aber was das natürlich konkret bedeutet, ist extrem unklar. Und es liegt natürlich nach wie vor in der sogenannten Kompetenz der Kantone oder von den Leuten, die das einsetzen, mit was für Werkzeugen sie arbeiten. Das ist gerichtlich nicht, gesetzlich nicht genau geregelt. Oder? Aber das ist natürlich extrem gefährlich, weil der Umgang mit diesen Prognosesystemen bedeutet halt oft, dass die Resultate als Legitimation für Sanktionen oder Massnahmen genutzt werden, auch wenn es vielleicht nicht die einzige Legitimation ist, aber es ist irgendein Teil davon, oder? Und es ist unklar. Und für mich wäre es eigentlich wichtig, dass solche Tools nur unter extrem restriktiven Bedingungen zum Einsatz kommen. Also sie müssen zum Beispiel transparent entwickelt sein, sie müssen unabhängig wissenschaftlich validiert sein und sie müssen auch, und das ist auch wichtig, unter anwaltschaftlicher Begleitung eingesetzt werden. Also es kann nicht sein, dass eine Psychiaterin so ein Gespräch führt mit einem Gefangenen und die gefangene Person hat nicht das Anrecht darauf, dass ein Anwalt oder eine Anwältin präsent ist. Und das ist oft der Fall. Und wenn das nicht passiert, dann ist es einfach auch grundrechtlich ein schwerer Eingriff, wo eigentlich nicht passieren sollte. Und die Bedingungen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die werden eigentlich nie erfüllt. Und darum kann man sich das eigentlich auch gerade sparen, habe ich das Gefühl. Aber das ist natürlich in diesem Kontext eine sehr schwierige Forderung. Ja.
Heft 506 im Strassenmagazin. Dort lesen wir deinen Text vor, Jan. Das Neue, das gibt es am Freitag, am 13. August im Strassenmagazin. Ich hoffe, das ist kein böses Omen. Danke dir, Florian, vielmals fürs Gespräch.
Danke dir, Simon, für das Interesse und ich hoffe, dass da etwas passiert.
Wir hören uns dann bald wieder zu einem neuen Tag, zu einer neuen Geschichte im Strassenmagazin. Mein Name ist Simon Bergins. Macht's gut.